Detektor FM. Zurück zum Thema.
Bis vor kurzem war er der Buhmann unter den Nationen. Mit dem Iran wollten die wenigsten etwas zu tun haben. Als der Schah in den 60ern nach Deutschland kam, gab es Massendemos. Später dann der Präsident Ahmadinejad, der primär durch wirre Holocaust-Leugnungen auffiel. Das war auch die Zeit der Sanktionen gegen das Land, weil andere Staaten befürchtet haben, der Iran baue eine Atombombe. Das alles hat sich geändert heute, vom Buhmann zum Buhmann. Heute ist der Iran ein angesehener und begehrter Wirtschaftspartner, aber besser bekannt ist der Iran hierzulande nicht. Die Journalistin Charlotte Wiedemann hat den Iran in den letzten 13 Jahren immer wieder besucht und die Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat, fasst sie in einem Buch zusammen. Es heißt Der neue Iran. Guten Tag, Charlotte Wiedemann.
Guten Tag.
Warum kennen wir den Iran so schlecht?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist schon der, dass die Arbeit von Journalisten dort weiterhin eingeschränkt ist. Also man bekommt immer nur ein Visum für einen relativ kurzen Zeitraum. Oft fällt es schwer, sich überhaupt aus Teheran, aus der Hauptstadt wegzubewegen. Also diese praktischen Gründe, die sozusagen in der Pressepolitik des iranischen Staates liegen, ist sicherlich ein Grund. Ein anderer Grund ist aber der, dass es eigentlich seit einer Reihe von Jahrzehnten eine starke Dämonisierung Irans gegeben hat. Also man hat nicht nur das Regime, sondern eigentlich auch einen großen Teil der Bevölkerung ziemlich pauschal ins Reich des Bösen, im Reich des Bösen verortet.
Warum? Was hat man denen vorgeworfen?
Naja, es gab halt 1979 eine Revolution und eine, die auch tatsächlich diesen Namen verdient, denn es war jetzt nicht ein kleiner Aufstand, wo man dann nachher wie in den arabischen Ländern das gleiche Regime unter einer anderen Hausnummer wieder hat, sondern es war tatsächlich so, dass eben die damalige Monarchie, also das Schah-Regime, gestürzt wurde und ja, es eine richtige Umwälzung der Machtverhältnisse gab. Aber es war eben eine Revolution, die zwar zunächst für nationale Unabhängigkeit geführt wurde und dann aber doch zunehmend eine sehr islamische Prägung bekam. Und das hat eben halt ganz stark dazu geführt, dass eben dieses Regime als das Böse schlechthin angesehen wurde. Also da kam alles Mögliche zusammen. Ich denke mal, diese typische Haltung des Westens, dass man nicht will, dass sich Länder wirklich unabhängig machen. Und das andere eben diese auch sonst verbreitete Islamfeindlichkeit. Also es kam einiges zusammen, was dazu geführt hat. Und natürlich auch sehr viel Unkenntnis, dass man Iran lange Zeit wirklich überhaupt nicht anders als durch irgendwelche Schreckensmeldungen wahrnehmen wollte.
Sehen sich die Iraner denn oder haben sie sich lange auch wirklich so abgeschottet gesehen, wie wir sie empfunden haben?
Schon. Also ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung hat wirklich sehr lange darunter gelitten, dass das Land praktisch isoliert worden ist. Und zwar isoliert einmal auf der Ebene von Sanktionen, die dazu geführt haben, dass man zum Teil auch sogar Krebsbekämpfungsmittel nicht mehr bekam. Oder ein berühmtes Beispiel ist immer, dass die alten Leute, die benutzten deutsche Augentropfen, dass sie diese deutschen Augentropfen nicht mehr bekamen. Aber eben auch Isolation in einem kulturellen Sinne, dass eben die Leute sich einfach vom Rest der Welt abgeschnitten und auch verachtet fühlten. Und die Iraner sind eigentlich sehr, sehr stolze Leute, sehr nationalbewusste Leute. Und dass sie plötzlich so oder lange Zeit als Paria der Weltgeschichte galten, das hat sehr viele Leute sehr, sehr verletzt, also in ihrem Stolz auch verletzt.
Diese Abschottung von der Außenwelt, die passt gut zu einer Episode, die Sie erzählen in Ihrem Buch. Da schauen Sie sich die Satellitenschüsseln an und erklären anhand der Satellitenschüsseln das Verhältnis der Bevölkerung zum autoritären Regime. Können Sie uns das jetzt hier auch erklären?
Ja, also es gibt ein iranisches Sprichwort, das heißt, Gesetze sind da, gebrochen zu werden. Das Sprichwort ist natürlich älter als das jetzige Regime, aber es passt schon ganz schön, weil es gibt sowas wie eigentlich massenhaften zivilen Ungehorsam oder massenhaften Regelbruch in Iran. Und das Beispiel mit den Satellitenschüsseln ist deshalb besonders offenkundig, eben weil sie so sichtbar sind. Sie stehen auf Dächern, auf Balkonen. Und früher wurden sie manchmal wieder heimlich in den Keller geschafft, aber das macht man jetzt auch nicht mehr. Und es ist offiziell immer noch verboten, Satellitenfernsehen zu gucken. Und gleichzeitig tun es in Teheran ungefähr 70% der Bevölkerung.
Aber genau diese autoritäre Seite des Regimes, die ist ja immer die Begründung auch für diese Dämonisierung oder sagen wir mal für das kritische Hinschauen auf die iranische Politik. Sie sagen, die ist gar nicht so stark, weil man die in der Praxis umgehen kann? Oder ist das Fernsehen da nur eine Ausnahme?
Nein, es gibt sehr viele Bereiche, wo es tatsächlich so ist, dass die, sagen wir mal, das inoffizielle Leben, das reale, praktische Leben in Iran anders ist als das, wie es vom Staat vorgeschrieben wird. Und die Medien hier berichten sehr oft nur über das Offizielle. Also ich nehme noch mal ein Beispiel, ein ganz banales Alltagsbeispiel. Da geht es um so Männerfrisuren. Und dann wurde hier berichtet, ich glaube, war im letzten Sommer, dass eben halt eine bestimmte Art von Frisuren, die so besonders hochgeföhnt sind, dass die jetzt verboten seien in Iran. Und ich war zum gleichen Zeitpunkt dort und irgendwie jeder zweite Mann zwischen 18 und 23 hatte eine derartige Frisur. Also das Verbot wurde von irgendeinem Geistlichen oder irgendeinem Politiker zwar ausgesprochen, aber es spielte in der Praxis gar keine Rolle. Das konnte man aber nicht wissen. Also hier aus den Medien konnte man das nicht entnehmen.
Und weil wir bei Verboten sind, die den Kopf betreffen, Frauen ist es ja offiziell verboten, ohne Kopftuch rauszugehen auf die Straße. Ist das auch etwas, was man einfach ignorieren kann, getrost?
Nee, das ist nicht so leicht. Also Iran ist ja das einzige Land, wo das Kopftuch tatsächlich per Gesetz vorgeschrieben ist. Also per Gesetz, nicht durch Tradition, sondern per Gesetz. Und das bedeutet eben, dass auch Ausländerinnen, auch ich, also wir müssen eben auch das Kopftuch tragen. Man kann das ziemlich weit hinten tragen und so, das muss nicht so streng aussehen. Aber ich habe mir auch überlegt, warum es eigentlich so ist, dass beim Satellitenfernsehen oder bei anderen Sachen wird so viel gegen eine Regel, gegen ein Gebot verstoßen und beim Kopftuch nicht. Und ich glaube, die einzig wirklich überzeugende Erklärung dafür ist, dass eben doch auch die iranische Gesellschaft zu großen Teilen ziemlich konservativ ist. Es ist nicht allein der Staat, der so etwas verhängt, sondern es ist auch so, dass ein Teil der Gesellschaft es eben auch gut findet, dass die Frauen ein Kopftuch tragen. Und darum ist von zwei Seiten her eine Art Stabilisierung dieses Kopftuchzwanges gibt. Ich glaube, wenn man das morgen freigeben würde, würde auch, glaube ich, die Hälfte der Iranerinnen würde wahrscheinlich weiter ein Kopftuch tragen.
Gleichzeitig sind die Iranerinnen aber in der Mehrheit unter den Studierenden im Iran. Wie ist das? Ist das Kopftuch das, woran sich das immer kristallisiert? Aber eigentlich haben die viele Rechte, die Frauen im Iran? Oder ist das schon schwierig, die Situation der Frauen?
Es stimmt beides. Die Situation ist schwierig, denn sie sind rechtlich weiterhin auf einer Reihe von Feldern benachteiligt. Zugleich haben sich die Frauen aber in der Praxis sehr viel Raum genommen. Und es gibt so eine feministische Zeitschrift, die hat dafür mal den Ausdruck geprägt, die Frauen sind wie ein unbeleuchtetes Auto durch die Nacht gefahren. Das heißt also, sie haben sich einfach einen gewissen Fortschritt irgendwie angeeignet, der offiziell zwar nicht vorgesehen war, aber da die Islamische Republik schon das Bildungssystem sehr stark ausgebaut hat, eben auch für Frauen, hat es eigentlich auch sehr viele ungeplante Folgen gehabt. Denn je gebildeter die jungen Frauen sind, desto später wollen sie heiraten, desto weniger Kinder bekommen sie. Also es hat eine Menge von ungeplanten Folgen gehabt.
Will das jemand zurückdrehen dann dadurch?
Nein, also es ist aber irgendwie auch zwiespältig. Auf der einen Seite ist auch Iran, auch das Regime, sie sind irgendwo auch stolz auf diese iranischen Frauen. Zum Beispiel immer dann, wenn Iran mit Saudi-Arabien verglichen wird, dann sagen sie, ha, ungefähr, schaut euch unsere Frauen an. Die fahren Auto, die machen alles das, was die Frauen in Saudi-Arabien nicht dürfen. Auf der anderen Seite wird es ja weiterhin Frauen verwehrt, in Sportstadien zu gehen, um sozusagen Männern dabei zuzugucken, wie sie Sport machen. Wenn aber Iranerinnen irgendwo international irgendwas gewinnen, sei es im Sport oder also jetzt im Frauensport oder sei es bei einem Wissenschaftswettbewerb, dann sind alle, auch das Regime, unheimlich stolz auf die Frauen. Also es ist etwas ein widersprüchliches Verhältnis zu dem. Aber zurückdrehen, nein, das finde ich nicht. Ich glaube, es haben mittlerweile alle begriffen, dass die Frauen ein sehr wichtiger Teil dabei sind, dass sich das Land modernisiert hat. Und nur als modernes Land kann das auch so eine starke Rolle im Nahen Osten spielen, wie es eben auch vom Regime gewollt ist.
War das eigentlich für Sie schwieriger zu recherchieren als Frau im Iran?
Nein, gar nicht. Ich unterliege als Journalistin, unabhängig von meinem Geschlecht, unterliege ich eben halt diesen Restriktionen. Ich habe dann aber auch mehrmals, 3-4 Mal konnte ich auch mit dem Touristenvisum nach Iran reisen. Dann kann man einfach 4 Wochen bleiben und machen, was man will. Und ich habe gerade als Frau eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich kann wirklich überall hingehen in Iran. Ich kann eigentlich alles machen, wohingegen Männer öfter mal aufpassen müssen, weil sie eben in bestimmten Frauenbereichen dann vielleicht nicht so willkommen sind. Aber mir stehen eigentlich alle Türen offen, es sei denn, es ist politisch nicht gewollt.
Sie haben jetzt mehrfach ein gewisses Ringen innerhalb des Irans beschrieben, zwischen Tradition und Moderne. Haben Sie das Gefühl, es geht weiter in Richtung einer Öffnung des Irans, in Richtung auch des Westens?
Ich würde an dem Punkt ganz gerne ein bisschen die Maßstäbe hinterfragen, die so in Ihrer Frage aufscheinen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Ringen zwischen Tradition und Moderne ist, sondern es ist eher ein Ringen, um verschiedene Art und Weisen modern zu sein. Also ich denke mal, Iran ist heute eigentlich durchgehend tatsächlich ein modernes Land, aber mit relativ wenig Teilhabe für die Bürger. Also es gibt sehr viel so eine technologische Moderne mit Spitzenforschung und Nanotechnik und natürlich auch militärischen Errungenschaften. Also das alles ist eben auch Moderne. Es fehlt aber eben halt an dem, was man jetzt gesellschaftliche Teilhabe nennen kann.
Und haben Sie das Gefühl, dass das kommen wird, dass das auch zunehmend eingefordert wird?
Ja, aber
wird?
Da würde ich auch sagen, das ist nicht Verwestlichung. Also, sondern es ist einfach so, dass in Iran schon sich die Gesellschaft immer mehr, auch durch eine sehr hohe Nutzung des Internets, immer mehr untereinander verständigen kann. Anders als früher, ne? Man kann Zeitungen verbieten, aber durch das Internet gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken, sich zu vernetzen, Meinungen auszutauschen. Aber das findet in Formen statt, die nicht unbedingt unsere Form sind. Und es ist auch so, dass auch religiöse Leute daran genauso teilhaben. Also es gibt auch eine religiöse Zivilgesellschaft und nicht nur eine säkulare dort. Also da bin ich ein bisschen skeptisch oder ein bisschen vorsichtig mit so Maßstäben. Verwestlichen ist immer gut. So, das ist nicht so ganz meine Überzeugung.
Das sollte jetzt auch nicht durchklingen, aber Sie haben recht, mich darauf hinzuweisen. Also das neue Iran, das Sie ja beschreiben in dem Buch, das ist auch keine abgeschlossene Entwicklung, sondern das ist jetzt eine Bestandsaufnahme und Sie bringen jetzt Ihr Buch raus, aber Sie sehen jetzt nicht, dass da etwas jetzt, ein gewisser Zyklus zum Beispiel abgeschlossen ist.
Nein, auf keinen Fall. Also mein Buch heißt Der neue Iran und das ist jetzt nicht so gemeint, dass jetzt nur weil es ein internationales Nuklearabkommen gegeben hat, es ein neues Land ist, sondern der neue Iran ist für mich das Land, was so in den letzten 15 Jahren entstanden ist. Und da ist zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt die Geburtenrate so niedrig ist, dass die Frauen im Schnitt weniger als 2 Kinder bekommen und früher waren es noch 8, zeigt zum Beispiel, dass es eine andere Gesellschaft geworden ist. Das ist das, worüber ich schreibe.
Charlotte Wiedemann über den neuen Iran, so heißt ihr Buch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Unterstützen? Detektor FM/danke.